Danke, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
Yes, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. So schön, dass du heute mit dabei bist bei unserem Gottesdienst. Genial, dass du dir Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Was für eine starke Zeit der Anbetung. Es ist so gut, dass wir uns daran erinnern, dass komme, was wolle, Jesus in Kontrolle ist, dass er die Führung und die Leitung in unserem Leben hat. Und ich muss mich selber, mein Herz, meine Seele immer wieder daran erinnern, dass es nicht von uns abhängig ist, was auf dieser Welt passiert, sondern dass wir unseren Teil dazu beitragen, aber dass Gott in Kontrolle ist und dass er entscheidet, was passiert auf dieser Welt. Hammer, dass ihr mit dabei seid. Wir sind in der Season. Wir steuern auf Vision Sunday zu. Wir freuen uns total, am Gala-Dinner zurückzuschauen auf all das, was Gott gemacht hat und am Vision Sunday euch mit reinzunehmen in die Dinge, die Gott noch vorhat. Wir glauben, dass es erst der Anfang ist. Wir sind 5 Jahre jetzt in Köln und wir haben uns jetzt warm gelaufen und wir haben jetzt überlegt, okay, wie funktioniert das hier? Und jetzt nehmen wir Fahrt auf und wir schauen in die nächsten Jahre und sind gespannt, was Gott vorhat mit uns. Wir sind im letzten Teil unserer Serie Closer, weil Nähe alles verändert. Heute ist Predigtteil 5 und ich möchte dich ermutigen, falls du einen der Teile verpasst hast, geh zurück auf YouTube oder Spotify oder auf irgendeinen anderen Kanal und hör dir die Predigten an, weil wir haben eine Reise hinter uns, die jetzt so in die Zielgerade geht, wo wir gemeinsam jedes Mal an einen Brunnen gegangen sind. Einen Brunnen, wo eine Begegnung stattgefunden hat, die diese Welt für immer verändert hat. Wisst ihr, wenn Menschen Jesus begegnen, passiert immer etwas, was Veränderung auslöst. Und es gab eine Frau, die sich aufgemacht hat an einem Tag, wie jeder andere wahrscheinlich für sie, um Wasser zu holen. Und sie ging zu einer Zeit, wo sonst keiner ging, weil ihr Leben geprägt war von Unterdrückung, von Schmerz, von Leid, von Rassismus, von Dingen, die sie nicht wertig oder nicht so wertvoll gemacht haben, wie sie eigentlich war. Und sie ging alleine, um bloß keinen zu treffen. Und dort am Brunnen saß ein Mann. Und dieser Mann hieß Jesus. Und was dann passiert ist in der nächsten Stunde oder so, hat ihr Leben und das Leben der Leute in ihrem Dorf und darüber hinaus für immer verändert. Er hat ihr in die Augen geschaut und er hat ihr Wert und Liebe und Annahme zugesprochen. Und es ist eine unglaubliche Geschichte in Johannes 4. Und heute wollen wir uns eine Haltung angucken, eine Eigenschaft Jesu, die sich immer wieder im Neuen Testament zeigt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich reinhängst in diese Predigt, dass du deine Ohren und deine Herzen aufmachst. In der Bibel steht, dass Glauben durch das Hören kommt. Und ich möchte dein Glauben heute ermutigen. Deswegen häng dich rein. Öffne dein Herz dafür, dass Gott heute zu dir reden möchte. Gott möchte heute zu dir reden. Das muss man erstmal sacken lassen. Und deswegen ermutige ich dich, dein Herz und deine Ohren zu öffnen und sagen, okay Gott, wenn du heute zu mir reden möchtest, dann öffne ich mein Herz und meine Ohren weit auf. Und ich nehme euch mit rein in diese Bibelstelle. Und es ist mittendrin in dieser Unterhaltung zwischen Jesus und der Frau aus Samarien. Da steht in Vers 7, Johannes 4, da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Nächster Vers. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, was Gott dir geben will, und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, was du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. die ewiges Leben schenkt. Dann gib mir von diesem Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Ich finde diese Passage total krass, weil sie redet davon, dass Jesus dieser Frau etwas geben möchte und was sie annimmt und was sie dann anfängt weiterzugeben. Nach dieser Story rennt diese Frau zurück in ihr Dorf und erzählt allen von diesem Mann, der alles über sie wusste und alle kommen herbeigestürmt und Jesus hat einen Moment, wo er Unterschiede zwischen Juden und Samaritern, zwischen Frauen und Männern wiederherstellt und wo er sagt, hey, ich liebe Menschen und ich möchte euch etwas geben von meiner Großzügigkeit, was nicht nur vor heute hält, sondern damit du nie wieder Durst hast. Ich möchte heute über die Großzügigkeit Gottes reden. Wir haben einen großzügigen Gott. Und wir sehen hier in dieser Stelle, wie großzügig Jesus zu dieser Frau ist. Und zwar gibt er ihr nicht nur etwas für einen Moment, sondern für ihr ganzes Leben bis in die Ewigkeit. Großzügigkeit ist ein wichtiger Wert im Reich Gottes. Und ich möchte heute eintauchen, dich herausfordern, dich ermutigen in dem Bereich Großzügigkeit. Weil ich von ganzem Herzen überzeugt bin, dass wir einem extrem großzügigen Gott dienen dürfen. Dem es nicht zu schade war, sich selbst zu geben. Jesus redet hier nämlich von etwas, was noch kommt in der Zukunft, dass er sein Leben gibt und dass wir neues Leben empfangen, damit wir Erfüllung erleben, nicht nur für heute und morgen, sondern für den Rest unseres Lebens. Und deswegen heißt mein Titel von dieser Predigt, du kannst nur geben, was du auch empfangen hast. Du kannst nur geben, was du empfangen hast. Und ich bete noch einmal kurz. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du so großzügig bist, Jesus. Dass du so viel mehr hast für uns, als wir denken. Dass du so ein großzügiger Gott bist, der verschwenderisch ist mit seiner Gnade und mit seiner Liebe, Jesus. Und wir danken dir, dass du uns verändern möchtest, dass du jeden kennst, der heute zuschaut. Und ich bete jetzt, dass du kommst, dass du uns veränderst, Herr. Dass du unsere Herzen weit machst, Vater. Dass wir eine neue Offenbarung bekommen, was es bedeutet, einen Lebensstil der Großzügigkeit zu haben. Und ich bete, dass du großzügig bist, auch zu unserem Verein FC und dass er endlich wieder 3 Punkte holt. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Come on, schreib mal in den Chat ein fettes Amen. Und dann funktioniert das nächste Woche auch. Hoffentlich. Alright, Frage an dich. Warst du schon mal so richtig beeindruckt von der Großzügigkeit einer anderen Person? So richtig geflasht und überwältigt? Ich musste zurückdenken an eine Zeit, wo ich noch ein junger Mann war. Damals, als die Menschen noch in Höhlen gelebt haben. Lange, lange ist es her. Ich war mit meiner Frau frisch verheiratet. Und wir haben für die ersten 3 Jahre unserer Ehe auf 25 Quadratmetern gelebt. Ich weiß nicht, wo du die ersten 3 Jahre deiner Ehe völlig gelebt hast. Ich habe die ersten 3 Jahre meiner Ehe auf 25 Quadratmetern erlebt. Überlebt. Gelebt. Und dann kam diese Season, wo wir vom College runterkamen und wir hatten das Jobangebot in Derby, eine Pastorenstelle anzunehmen und wir haben uns überlegt, ein Haus zu mieten, haben keins gefunden, sind erstmal in so ein Bed and Breakfast Haus gezogen, weil wir nichts hatten. Und dann plötzlich kam eine Familie, die uns mit ihrer Großzügigkeit gerade so überrascht hat. Und zwar hatten die ein relativ großes Haus mitten in Derby und wir sind zu ihnen nach Hause gekommen und das Haus war der Hammer. Und sie haben uns das gezeigt mit einem riesen Garten und mit verschiedenen Räumen und einer oberen Etage. Alles, was wir nicht kannten, weil wir hatten nur einen Raum für 3 Jahre. Und in dem Raum war alles, Schlafzimmer, Esszimmer und Wohnzimmer in einem. Das war auf jeden Fall eine spannende Phase. Und sie haben uns alles gezeigt. Und dann erzählten sie uns, also wenn ihr wollt, könnt ihr alles, was ihr hier seht, behalten. Und wir dachten uns so, was? Wie? Und dann erzählten sie uns, dass sie ein Jobangebot in Dubai bekommen haben, wo sie in ein Haus ziehen werden, wo alles schon drin ist, ein möbliertes Haus. Und sie haben gesagt, wir können nichts mitnehmen, außer pro Person 2 Koffer. Das war eine Familie mit 2 Kindern. Und deswegen könnt ihr jetzt durch das Haus gehen und ihr könnt sagen, was ihr behalten wollt und ihr könnt es behalten. Die hatten einen riesen Fernseher, den haben wir bis heute noch. Wir hatten ja auch nichts irgendwie für Küche und was man alles so braucht. Und wir sind durch das Haus gegangen und wir haben in jedem Zimmer alles gesagt, was wir haben wollen. das Bild kann hängen bleiben, gefällt uns. Die Messer nehmen wir, Teller können sie auch hier lassen. Töpfe nehmen wir auch, kein Problem. Gartengeräte, Rasenmäher, alles, was man braucht, alles haben die da gelassen für uns. Und wir waren so bewältigt davon und dachten, Wahnsinn, wie großzügig. Und sie fanden das völlig normal, weil sie haben gesagt, hey, wir haben genau die gleiche Großzügigkeit empfangen in Dubai und deswegen geben wir das jetzt weiter an euch. Und ich habe diese Predigt genannt, du kannst nur geben, was du selber empfangen hast. Und ich glaube einfach, wenn wir uns diese Frage stellen, bin ich großzügig, dann müssen wir sagen, oder ich muss für mich sagen, ganz oft, nee, nicht so, wie ich denke oder nicht so, wie ich gerne hätte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit Großzügigkeit oft auch zu kämpfen habe. Und dass ich warte vielleicht, bis ein anderer den Schritt macht, um, keine Ahnung, die Rechnung zu bezahlen oder wie auch immer. Oder ich höre von Stories. Es gibt einen Freund von mir, der regelmäßig im Supermarkt die Person hinter sich anspricht und sagt, Entschuldigung, darf ich auch Ihren Einkauf bezahlen? Und oft sagen die Leute, nee, aber manchmal sagen die Leute, klar, gerne. Und dann nimmt er immer diesen Trenner weg und stellt ihn wieder rein und dann zieht die Kassiererin das andere auch durch. Und ich denke mir so, Hammer, habe ich noch nie dran gedacht. Ich denke immer nur, warum dauert das so lange, mach doch mal schneller, immer wenn ich hier ankomme, ist die Rolle leer und das kann doch nicht wahr sein. Und Regen, und die kennen den schon in dem Laden und die wissen, ah, da kommt der wieder, der gleich fragt, ob er für den Hintermann bezahlen kann. Und ich denke mir so, Hammer. Was für eine coole Haltung der Großzügigkeit. Und da wurden schon unglaubliche Gespräche draus entstanden. Hier ist nämlich die Realität. Großzügigkeit ist ein Wert in Gottes Reich und sie öffnet Herzen. Großzügigkeit öffnet Herzen. Diese Frau hat nicht erwartet, dass sie an diesem Tag einen Mann trifft, der ihr diese Dinge sagt, ihr so in die Augen schaut und so großzügig ist mit seiner Zeit, mit seiner Liebe und mit seiner Annahme, wie Jesus es war. Und es hat ihr Herz geöffnet und sie war überwältigt und hat gesagt, hey, dann gib mir doch von diesem Wasser, damit ich nicht wieder hinkommen muss. Und sie war überwältigt, ihr Herz war geöffnet davon und sie rennt zurück, sie ließ alles liegen, sogar den Eimer, weswegen sie eigentlich gekommen ist und erzählt den Leuten von Jesus. Warum? Weil sie die Großzügigkeit Gottes erlebt hat. Und sie war überwältigt und dachte, Wahnsinn, das kann doch nicht wahr sein, dass es so einen Mann gibt. Mein Ziel ist es in den nächsten Minuten, dass du eine neue Offenbarung bekommst von der Großzügigkeit Gottes, weil wir lernen wollen, wie Großzügigkeit unsere Welt verändert. Wie Großzügigkeit unsere Welt verändert. Und dabei möchte ich euch einfach in so ein paar Wahrheiten mit reinnehmen, die genau dieser Freund mir mal mitgegeben hat und wo ich dachte, das ist so gut, das ist einfach der Hammer. Und wir hatten letztes Jahr eine Predigtserie, ein Leben voller Segen. So hieß auch das Buch, was wir verschenkt haben letztes Jahr. Falls es noch nicht gelesen hat, hol es hier unbedingt. Die Stories und Zeugnisse davon waren der Hammer. Und dieser Kernaussage von dieser Serie war, dass Großzügigkeit nicht etwas ist, was Gott von dir will, sondern Großzügigkeit ist etwas, was Gott für dich will. Nicht von dir, sondern für dich. Hier geht es nicht darum, dass wir jetzt sagen, hey, wir brauchen unbedingt jetzt mehr Kollekteneinnahmen, deswegen reden wir jetzt über Geld. Nein, nein, nein. Es ist etwas, was Gott für dich will, für dich ganz persönlich. Und wenn du in dem Bereich Freiheit erlebst, mein lieber Freund, dann ändert sich so viel in deinem Leben. Weil ich fest davon überzeugt bin, der Grund, warum wir nicht mehr geistliche Durchbrüche sehen in unserem Land, ist, weil Leute gefangen sind in dieser Mentalität, dass es alles uns gehört und dass Besitz und Eigentum uns gehört und dass wir nicht verstehen, dass wir eigentlich nur Verwalter sind und dass Großzügigkeit ein Wert sein muss von uns als Christen. Es setzt was frei in der übernatürlichen Welt. Deswegen möchte ich dir drei Wahrheiten mitgeben über Großzügigkeit, die dir helfen sollen heute Morgen. Alright? Das erste, Großzügigkeit hat einen Gegner. Großzügigkeit hat einen Gegner. Und dieser Gegner hat einen Namen und dieser Name ist Egoismus oder Selbstzentriertheit. Das ist der Gegner von Großzügigkeit. Und die Realität ist folgende, jeder wird damit geboren. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns vier. Kennt ihr das? Seit Geburt leben wir mit dieser Mentalität von Egoismus. Ich habe zwei Söhne und im Moment geht es nur darum. Gestern kam Levi zu mir und meinte, Papa, ich habe mal eine Frage. Alles in meinem Zimmer gehört doch mir, oder? Ich so, ja, aber wir teilen auch gerne. Nein. das ist alles meins, oder? Ja. Okay, Maxim, gib mir das wieder. Und ich dachte mir so, ja, okay, aber wir wollen ja auch teilen und jetzt lass ihn doch mal in Ruhe. Und dieses meins, das ist doch meins. Meins, 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 meins. Kennt ihr das, Findet Nemo? Super Szene. So wahr. Hey Leute, es gibt Erwachsene, die so leben. Meins, 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 meins. Und ich glaube, der größte Gegner von Großzügigkeit ist Egoismus. Ist Egoismus. Und ich möchte dich einfach damit ermutigen, dass wir verstehen, dass wir alle als Egoisten geboren werden, aber wir werden als großzügige Menschen wiedergeboren. Warum? Weil wir eine Großzügigkeit erleben am Kreuz, wo wir verstehen, krass, Jesus ist für mich gestorben, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, wie unverschämt großzügig von ihm. Und daraufhin können wir weitergeben. Du kannst Liebe nur weitergeben, wenn du Liebe selber empfangen hast. Du kannst Ressourcen und Zeit und Talente nur weitergeben, wenn du selber was empfangen hast. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass gerade auch in Bezug auf die Finanzen, wo du vorher vielleicht gedacht hast, das gehört alles mir, das ist alles meins, jetzt versteht, krass, es ist alles deins. In der Bibel steht, die Welt und alles, was da drin ist, gehört Gott. Uns gehört gar nichts hier. Wir dürfen Dinge verwalten, die uns anvertraut sind. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Und deswegen rennt diese Frau auch ohne diesen Eimer zurück, weil sie plötzlich merkt, krass, ich brauche den gar nicht mehr. Ich habe was ganz anderes bekommen gerade. Das, was ich dachte, was mir Leben bringt und Sicherheit, brauche ich gar nicht mehr, weil ich habe einen Mann getroffen, der mich so überwältigt hat von seiner Großzügigkeit. Ich muss allen davon erzählen. Und sie rennt zurück und gibt diese Großzügigkeit weiter. Deswegen ist Großzügigkeit ein Weg, diesen Egoisten und uns zum Schweigen zu bringen. Zweitens, Großzügigkeit ist beeindruckend. Beeindruckend. Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Boah, denkt sie sich, krass, was ist das denn? Dann gib mir von diesem Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und immer wieder herkomme und Wasser holen muss. Sie hat es wahrscheinlich satt gehabt, diesen Weg zu gehen, hat nicht verstanden, dass er nicht vom physischen Wasser redet, weil das brauchte sie auch am Tag danach noch, weil ohne Wasser sterben wir. Aber Jesus redete von etwas viel, viel Tieferen, von einer Not, die viel größer war als ihr physischer Durst nach Wasser. Es war eine geistliche Not, ein geistlicher Durst, einen geistlichen Hunger, den Menschen haben. Das größte Problem in dieser Welt im Moment ist, dass Menschen Jesus brauchen, dass sie geistlich tot sind, dass sie eine geistliche Sehnsucht haben. Und wir wissen, dass Jesus eine Antwort darauf hat, indem er sich selber gegeben hat, indem er sich selber für uns gegeben hat am Kreuz. Verschwenderisches Geschenk für uns. Er hat den Preis bezahlt. Und dann denken wir, boah, Wahnsinn. Wir verstehen, dass es bei Großzügigkeit nicht um einen Betrag geht, sondern vielmehr um ein Herz gibt. Und du siehst das in der Bibel. Du siehst, dass David circa umgerechnet für den Tempelbau 20 Milliarden Euro gegeben hat. Umgerechnet. Für den Tempelbau. Und Gott hat sich gefreut über diesen Tempel. Aber genauso hat Jesus sich gefreut über diese ältere Frau, die im Tempel nur 2 Münzen gegeben hat. 2 Centstücke. Und sie sagt zu den anderen, hey, seht ihr diese Frau? Sie hat mehr gegeben als wir alle. Wow. Bei Gott kommt es nicht auf einen Betrag an, sondern um ein Herz. Um eine Herzenseinstellung. Die Frage ist die, könntest du Gott ein Geschenk geben, was ihm wirklich von den Socken haut? Könntest du dir vorstellen, Gott ein Geschenk zu geben, wo Gott denkt, wow, ich bin echt beeindruckt. Was ein großzügiger Mann. Wenn du dir in der Offenbarung durchliest, wie das neue Jerusalem, wie die neue Welt aussehen wird, dann kommst du ins Staunen. Da steht, dass sie 1380 Meilen lang und 1380 Meilen hoch und 1380 Meilen breit ist und dass die Straßen komplett aus Gold sind. Alles aus Gold. Die Tore sind aus kostbarsten Perlen und diese Grundfesten sind aus kostbaren Diamanten. Was könntest du Gott geben, was ihn wirklich beeindruckt? Denkst du wirklich, es sind Finanzen oder Dinge, die du irgendwo reinwirfst und du denkst, ja, siehst du Gott? Wahnsinn, oder? Ich glaube, was Gott wirklich beeindruckt, ist, wenn du ihm dein Herz gibst. Wir lesen in 2. Korinther 8, Vers 5, da redet Paulus über die Christen in Korinth und er sagt, sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten, denn sie schenken sich geradezu selbst, zuerst dem Herrn und danach auch uns, ganz so, wie Gott es wollte. Sie schenken sich geradezu selbst. Also es geht um dein Herz. Damit kannst du Gott beeindrucken. Und Matthäus 6, Vers 19, da sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und all der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Also alles quasi, was auf dieser Welt an materialistischen Dingen rumläuft. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und sag mir nicht, dass Gott dein Herz hat, wenn du es nicht auch durch deine Finanzen ausdrückst. Denn wo dein euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich habe mir 3 Stufen des Gebens aufgeschrieben, weil ich euch einfach damit hineinnehmen möchte, weil ich es glaube, dass es Freiheit auslöst. Es gibt in der Bibel 3 Stufen von Geben. Und wenn wir gerade darüber reden, dass Großzügigkeit etwas ist, was beeindruckend sein kann, wo wir Gott unser Herz geben, deswegen sagen wir manchmal, nimm mein Herz für sein Haus, das ist diese Season, in der wir gerade sind und an Visionssonntag sammeln wir auch eine Kollekte ein, wo wir sagen, hey, mein Herz für sein Haus und ich drücke das auch durch Finanzen aus, dass ich das wirklich so meine und dass ich das nicht nur sage oder poste oder so, sondern ich zeige dir, dass Gott auch in diesem Bereich meines Lebens, der so angefochten ist von einem egoistischen Denken, dass ich mehr brauche und Gott sagt, hey, wenn du mich an erste Stelle stellst, kümmere ich mich um den Rest. Es gibt 3 Stufen des Gebens in der Bibel, okay? Der erste ist der Zehnte. Es gibt wenig Dinge in der Bibel, wo Gott sagt, das gehört mir. Der Zehnte ist einer davon. Der zehnte Teil unseres Einkommens gehört Gott. Wir haben gar keinen Anspruch darauf. Er gehört Gott. In Levitikus 27, Vers 30 steht, alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Es ist meins. Da sagt Gott diesen Satz. Meins, 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 meins. Es ist seins. Es gehört Gott. Es ist seins. Und das sagt Gott nicht zu vielen Dingen. Und ich glaube, wenn Gott diesen ersten Platz in deinem Leben gefunden hat, dann wird alles andere auch seinen Platz finden. Aber das ist so wichtig, dass du das verstehst. Der Zehnte gehört Gott. Das Zweite, wovon die Bibel redet, als eine Stufe des Gebens, sind Spenden. Dinge, die man gibt, ausgibt. Jemanden einladen zum Beispiel, oder sowas. In Sprüche 22, Vers 9 steht, wer freigebig ist, der wird gesegnet, denn er gibt den Armen von seinem Brot. Wer freigebig ist, wird gesegnet. Das sind Spenden, die wir einfach raushauen. Wenn wir eine Not sehen, wenn wir irgendwo merken, hey, hier können wir einen Unterschied machen, dann geben wir da rein. Und die dritte Stufe des Gebens in der Bibel ist ein aufopferndes Geben. Ein aufopferndes Geben. Ein aufopferndes Geben. Und ich möchte euch in eine Story mit hineinnehmen, in eine weitere Story in der Bibel, so zum Schluss jetzt, wo Jesus einer weiteren Frau begegnet, die auch überwältigt war von der Großzügigkeit Jesu und die daraufhin etwas gemacht hat, was alle um sie herum geschockt hat. Und diese Frau hieß Maria aus Bethanien. Und 2 Monate bevor sie diesen Moment hatte, ist ihr Bruder gestorben. Und ihr Bruder hieß Lazarus. Und Jesus kannte Maria und ihre Schwester Martha und ihren Bruder Lazarus sehr gut. Und es steht in der Bibel, er hatte sie lieb. Und Jesus geht zu Lazarus und weckt ihn von den Toten auf. Unfassbarer Moment. Und Maria daraufhin, bei der nächsten Gelegenheit, macht etwas, was ich euch gern vorlesen möchte, was die Welt bis zum heutigen Tag überrascht und beeindruckt, weil es so unglaublich großzügig war. Wir lesen zusammen Johannes 12. Wir gehen direkt in diese Story mit rein. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nadenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, Egoismus ein bisschen im Hinterkopf behalten, das Öl hätte man besser für 300 Denare verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Jesus erwiderte, lass sie. Das war's. 300 Denare. 300 Denare waren in der damaligen Zeit 300 Tageslöhne. In anderen Worten, ungefähr ein Jahresgehalt. Kannst du mal hochrechnen, wie hoch dein Jahresgehalt ist? Aber Maria hat in dem Moment ein Jahresgehalt in den Augen von Judas verschwendet, um Jesus damit die Füße zu waschen. Und Jesus sagt, hey, lass sie. Und er sagt sogar, hey, ne, er redet danach, dass sie das getan hat, um etwas vorherzusagen, was sie noch gar nicht wissen konnte, nämlich, dass sie ihn gesalbt hat für sein Begräbnis, für das, was er einmal tun wird, wo seine Großzügigkeit zum Ausdruck kommt. Und die Leute drumherum waren überrascht. Und das war ein aufopferndes Geben. Und sie hat etwas erlebt in ihrem Leben. Und das ist das Krasse, weil ich glaube, dass Großzügigkeit aus Dankbarkeit entspringt. Und Dankbarkeit löst Großzügigkeit. Dankbare Menschen sind großzügig. Und sie war so dankbar, dass ihr Bruder lebt, dass sie gesagt hat, natürlich mache ich das. Ein aufopferndes Geben. Und ich möchte sagen, das löst etwas aus in deinem Leben, wo du Gott einfach auf einer ganz neuen Ebene mitnimmst. Und wir haben das beim First Wednesday schon geteilt. Für Sarah und mich war der letzte Vision Sunday eine richtige Glaubenschallenge, weil Gott uns gesagt hat, dass wir all unser Erspartes geben sollen, letztes Jahr. Dinge, die wir uns hart erkämpft haben im Sparmodus, sollten wir alle zusammen geben. Und wir dachten uns so, krass, aber was ist, wenn das passiert und das passiert und das passiert? Und es war eine Challenge in unserem Glauben zu sagen, wir geben alles Gott. Und für uns war es ein aufopferndes Geben in dem Moment. Und es war nicht einfach und es war natürlich geprägt von Zweifeln und Sorgen. Aber wir haben diesen Gehorsamsschritt gemacht und schauen heute ein Jahr später zurück und sagen, krass, wir hatten mehr als letztes Jahr. Wir haben mehr gespart dieses Jahr als letztes Jahr. Und wir haben mehr Ressourcen im Moment zur Verfügung, als wir je hatten. Und das ist auf gar keinen Fall etwas, was ich dir sagen möchte, was du auch machen sollst. Aber ich möchte, dass du lernst, dass es verschiedene Ebenen gibt oder verschiedene Stufen gibt des Gebens. Und wir machen das nicht immer. Aber wenn Gott redet, dann lernen wir gehorsam zu sein, weil er am Ende des Tages derjenige ist, dem alles gehört. Und es lehrt uns Vertrauen. Es lehrt uns, eine Beziehung mit ihm einzugehen, die viel tiefer geht als das. Also Großzügigkeit hat einen Gegner, Großzügigkeit ist beeindruckend und das Letzte, womit ich schließen möchte, ist, Großzügigkeit wird belohnt. Großzügigkeit wird belohnt. Es bedeutet nämlich, dass ich etwas gebe, ohne direkt zu verlangen, etwas zurückzubekommen. Aber Gott kennt uns und Gott kennt unsere Nöte und Gott kennt unsere Herzen. Und wir haben einen Gott, der sich nicht beschenken lässt, sondern der uns immer auch was zurückgibt. Wir haben einen belohnenden Gott. Gott belohnt Haltungen unseres Herzens. Und wenn er merkt, so dass unser Herz nicht an den Dingen dieser Welt hängt, sondern dass es frei ist davon, dann kann Segen ausgegossen werden in dein Leben, die weit das übersteigen, was du dir vorstellen kannst. Und ich möchte dich darin einfach ermutigen. Er ist ein Belohner. Das ist so, als wenn jemand sein Portemonnaie verloren hat und als Dankeschön dir 5.000 Euro gibt, obwohl nur 50 Euro drin waren. Verschwenderisch quasi. Das bedeutet es, Großzügigkeit, ne, belohnt zu werden für etwas. Und Gott ist jemand, der immer belohnt, der immer dir mehr zurückgibt, als du ihm je geben kannst. Und das ist nicht immer nur genau das Gleiche, es ist nicht immer nur in Finanzen, aber es kann in Beziehungen sein oder in anderen Settings. Es gibt Leute bei uns in der Church, die sind so großzügig, die machen das möglich, dass wir hier überhaupt stehen dürfen. Es gibt Leute bei uns in der Kirche, von denen, das weiß keiner, wer dahinter steckt, aber wir wissen, dass es Leute gibt, die aufopfernd geben, damit wir einen Unterschied machen können in dieser Stadt, damit wir mehr Menschen erreichen können. Es gibt Leute in unserer Church, die uns fragen, hey, bei welcher Position oder bei welchem Schritt gerade habt ihr echt finanzielle Herausforderungen, wo können wir aufopfern geben, um Leute freizusetzen, vielleicht die angestellt werden oder Dinge anzumieten. Solche Leute gibt's und wir wären heute hier nicht, wenn es nicht wäre für die Großzügigkeit der Menschen. Und ich möchte dich einfach damit ermutigen, dass es am Ende des Tages immer um Menschen geht. Diese Frau am Brunnen hat, hat diese Großzügigkeit Jesu erlebt und sie rennt zurück in ihr Dorf und das ganze Dorf erlebt Jesus und er bleibt dann noch 2 Tage länger und viele entschieden sich für ihn. Maria, wir lesen in Markus 14, wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündet wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese Maria getan hat zu ihrem Gedenken. Die ganze Welt wird über die Großzügigkeit von Maria reden. Wow. Ich frage mich, worüber die Leute über uns reden werden. Wir haben Vision Sunday und wir schauen zurück auf das, was Gott getan hat. Es haben sich dieses Jahr schon 311 Menschen für Jesus entschieden. Warum? Weil es Leute gibt, die mit ihrer Großzügigkeit beeindrucken, die genau verstehen, dass Großzügigkeit einen Gegner hat und die auch verstehen, dass Großzügigkeit belohnt wird. Und die sagen, und deswegen gebe ich über meinen Zehnten hinaus, um Gott zu zeigen, so dass da, wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Wir haben über 62.000 Euro dieses Jahr schon weggegeben an andere Gemeinden, an andere Projekte, an Missionare auf der ganzen Welt. Für uns ist das Wahnsinn. Wir haben 1.800 Pakete an Obdachlosen in unserer Stadt dieses Jahr ausgegeben. Wir haben 96 Patenkinder. Hey, und ich möchte dich einfach ermutigen, so ein Saatbewusstsein zu haben, wenn es um Großzügigkeit geht. Dass du säst, dass du investierst und dass daraus eine Ernte entstehen kann. Großzügigkeit hat einen Gegner, der sagt, behalt die Saat in deiner Tasche, gib sie bloß nicht her. Jesus sagt, da wo eine Saat ist, kann eine Ernte entstehen. Und wir sind verantwortlich für diese Ernte, indem wir säen. Und wir säen und wir säen und wir säen. Warum? Weil am Ende des Tages geht es um Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Jesus, die Jesus brauchen. Du kannst nur weitergeben, was du selber empfangen hast. Jesus hat mein Leben gerettet aus einer dunklen Lebensphase. Und er war großzügig mit seiner Gnade und Vergebung und seiner Liebe. Und er hat mich rausgerissen. Und ich habe mir an diesem Tag geschworen, mein ganzes Leben lang werde ich verschwenderisch alles geben, um Jesus zu ehren, um ihn groß zu machen, um seinen Namen zu loben. Und ich möchte dich darin ermutigen, einfach jetzt ins Gebet zu gehen, Gott zu fragen, so, hey Gott, was heißt das für mich? Was heißt das für mich? Weil ich glaube, in deiner Hand sieht die Saat vielleicht noch nicht viel aus. Aber wenn du sie säst, was kann daraus entstehen? Hey Leute, die besten Jahre liegen noch vor uns. Wir werden Gebäude einnehmen, wir werden weitere Standorte machen, wir werden Hope Centers haben, wir werden Gebäude für das College haben. Warum? Weil Gott sein Reich baut in unserem Land. Weil er eine Sehnsucht hat, dass Menschen nach Hause kommen. Und du und ich, wir haben den Samen in unserer Hand, weil wir die Großzügigkeit Gottes erlebt haben. Bist du großzügig? Lass uns dafür bekannt werden, eine großzügige Kirche zu sein. Großzügig mit den Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat. In Jesu Namen. Alright, ich würde total gerne mit euch beten. Vielleicht kannst du da aufstehen, wo du bist, auch in deinem Wohnzimmer. Lass uns eine Gebetshaltung einfach annehmen. So kann man natürlich auch im Sitzen, aber manchmal ist es super, das zu wechseln, wo man gerade die ganze Zeit war. Und ich möchte dir sagen, dass du nur das geben kannst, was du selber auch empfangen hast. Und vielleicht hat Gott heute zu dir geredet. Großzügigkeit ist ein Wert des Reiches Gottes. Und diese Frau hat es erlebt. Ich habe es auch erlebt. Maria hat es erlebt. Viele andere haben es erlebt. Und daraufhin können wir jetzt antworten und sagen, Gott, wir wollen auch großzügig sein. Und Jesus, ich bete jetzt einfach für jeden, der mit zuschaut. Ich danke dir für deine großzügige Liebe und für deine großzügige Art, dass du verschwenderisch warst, Jesus, indem du dein Leben gegeben hast für uns. Dank dir dafür, Jesus, dass du gekommen bist, um uns zu überschütten mit guten Dingen. Dass wir nicht mehr durstig sind, sondern dass unser Durst gestillt wird bis in alle Ewigkeit. Und das kannst nur du schaffen, Jesus. Und ich bete jetzt, dass du kommst und dass du jeden von uns da auch herausforderst, noch großzügiger zu werden mit dem, was wir haben. Weil es die Herzen der Menschen öffnet, weil es Dinge freisetzt in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und wir wollen frei sein von den Dingen dieser Welt und wollen sagen, Jesus, wir haben eine offene Hand und wir säen hinaus, wir investieren in das, was du tust, Jesus. Herr, vielleicht bist du heute Morgen hier und du schaust zu und du würdest sagen, ich kenne Jesus gar nicht. Ich habe diesen großzügigen Jesus noch nie erlebt. Ich möchte dir sagen, dass Jesus alles investiert hat, um dein Herz zu gewinnen. Er hat alles gegeben. Er ist diesen Weg ans Kreuz gegangen, um dein Herz zu gewinnen. Warum? Weil er dich liebt. Gott liebt dich. Er liebt dich mit einer bedingungslosen Liebe. Du kannst machen, was du willst. Gottes Liebe für dich bleibt bestehen. Und vielleicht findest du dich gerade an einem Ort, wo du denkst, wie kann Gott mich lieben? Wenn du wüsstest, was ich gemacht habe, Dom, wie kann Gott mich lieben? Aber die Bibel redet davon, als wir noch Sünder waren, starb Jesus Christus am Kreuz für uns. Jesus ist für dich gestorben am Kreuz. Und du kannst heute eine Entscheidung treffen. Wir würden es lieben, dich zu begleiten in diesen nächsten Wochen und Monaten. Aber ich möchte dich ermutigen, jetzt eine Entscheidung in deinem Herzen zu treffen, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Er liebt dich. Es sind Dinge passiert, die trennen uns von Gott. Deswegen ist er am Kreuz gestorben. Es bleibt das Fragezeichen, was machst du damit? Ich möchte dich einladen, ein Gebet zu beten in deinem Herzen und Jesus einzuladen. Jesus, komm in mein Leben. Komm in mein Leben und mach alles neu. Jesus, wir wollen dich anbeten. Mit unserem ganzen Leben, Herr, jeder Lebensbereich. Und wir geben dir heute unser Leben. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist mit einer verschwenderischen Portion an Gnade und Liebe. Wir lieben dich, Jesus. Und wir geben dir heute jeden Lebensbereich. Komm und mach alles neu. Heiliger Geist, erfülle diese Menschen mit Kraft und mit Liebe, mit einer inneren Erneuerung, Jesus, dass sie spüren, dass sie berufen sind, ihre Gaben, ihre Saat einzusetzen, um eine reiche Ernte einzubringen. Ich bete, Jesus, dass das Beste in deinem Leben noch vor dir liegt. Egal, ob du 10 bist oder 50 bist oder 70 bist, Gott hat einen Plan für dich. Gott liebt dich. Gott hat Größeres mit dir vor, als was du dir jetzt vorstellen kannst. Und wir geben ihm die Ehre heute, dass er Großes in deinem Leben bewirken will. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die beste Entscheidung in deinem Leben.
Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.